und auch bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Es gibt Dinge, die man ganz bestimmt beschleunigen kann, aber bestimmte Dinge werden wir ausdiskutieren müssen. Auch einen Mehrwert stiftet bei Bankenratings und Ähnlichem.
Wir sind heute in Frankfurt und natürlich mit dem Zug angereist. Heute hat bei uns alles absolut prima geklappt, aber das ist momentan leider nicht immer der Fall. Viele Züge sind verspätet und der Grund dafür ist häufig eine veraltete und überlastete Infrastruktur. Deshalb sprechen Theresa und ich heute mit jemandem, der sich damit auskennt. Und zwar mit Ingrid Felipe, der Vorständin des Ressorts Infrastrukturplanung und Projekte bei der DB Netz AG. Hallo Frau Felipe.
Hallo, danke für euren Besuch.
Danke, dass wir hier sein dürfen. Sie arbeiten jetzt seit Januar diesen Jahres in Frankfurt, kommen aber aus Tirol. Und Sie pendeln die Strecke auch häufiger mit der Bahn hin und her, habe ich gehört. Da kennen Sie ja bestimmt unsere Strecke Ulm-Augsburg auch ganz gut. Was denken Sie denn, wenn Sie zwischen Frankfurt und Mannheim manchmal mit 250 km/h unterwegs sind und zwischen Ulm und Augsburg dann eher so mit 100 km/h zum größten Teil?
Ja, tatsächlich bin ich eigentlich ausschließlich mit dem Zug am Pendeln zwischen Innsbruck und Frankfurt, obwohl die Flugverbindung sehr verführerisch wäre, weil es tatsächlich einen direkten Flug gibt von Innsbruck und der dauert gerade mal eine Stunde. Aber zum Arbeiten ist es auch viel angenehmer im Zug. Da ist es mir dann auch egal, wenn es ein bisschen länger dauert. Und ausruhen kann ich auch besser, wenn ich am Wochenende nach Hause fahre. Und ich fahre tatsächlich häufig, vor allem wenn ich von Frankfurt nach Innsbruck fahre, über Mannheim, Augsburg-Ulm. Freue mich tatsächlich immer, wenn es ausnahmsweise mal über Nürnberg geht, weil es da ein bisschen schneller ist. tatsächlich der Unterschied spürbar ist zwischen den Schnellfahrstrecken und den langsameren, wie zum Beispiel zwischen Augsburg und Ulm. Aber wie gesagt, ich kann dem Reisen mit der Bahn ganz generell was abgewinnen. Insofern störe ich mich da gar nicht arg daran, sondern bemerke dann nur, dass es ein bisschen langsamer vorangeht. Was ich zwischen Augsburg und Ulm auch recht schwierig finde, ist, dass teilweise das Netz nicht so gut funktioniert. Und das ist nicht unsere Verantwortung, aber tatsächlich auch etwas mühsam, weil da gibt es auch an anderen Strecken eine bessere Ausleuchtung.
Okay. Wenn man jetzt, Sie haben es ja mit dem Netz schon gesagt, wenn man jetzt weitergeht, man hat ein paar andere Problemstellen noch, gerade infrastrukturelle Probleme auf der Schiene. Wo ist am meisten zu tun?
Wo fangen wir da an? tatsächlich ist viel aufzuholen und tatsächlich, glaube ich, muss man auch so anfangen, das hat schon was mit den politischen Rahmenbedingungen zu tun. Weil mir ist wichtig zu betonen, dass die Kolleginnen und Kollegen bei der Netz AG auch in den vergangenen Jahren schon ihr Bestes getan haben und hart daran gearbeitet haben, alles so weit in Schuss zu halten. Nur wenn die Mittel vorn und hinten nicht reichen und die Unterstützung nicht in dem Ausmaß gegeben ist, dann können die besten Leute sich auch nur nach der Decke strecken. Und die positive Entwicklung ist ja jetzt auch, dass die Regierung, die Bundesregierung und auch die gesamte Gesellschaft viel stärker nach der Schiene ruft und auch bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen und so den Kolleginnen und Kollegen bei der Netz die Möglichkeiten zu bieten, das alles aufzuholen, was in den vergangenen Jahren verabsäumt worden ist. Und wo es schmerzt, naja, zum einen ist die Anlage, der Bestand, das Bestandsnetz an vielen Stellen in die Jahre gekommen und der hohe Druck, der jetzt entstanden ist, weil wir erfreulicherweise immer mehr Fahrgäste haben, erfreulicherweise immer mehr Güter auf der Schiene transportieren können, aber wenn die Infrastruktur, wenn die Schiene schon angeschlagen ist und nicht mehr ganz fit, dann ist natürlich diese hohe Belastung noch ein Schäufchen drauf und dann haben wir immer wieder Störungen und Schwierigkeiten. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, den wir setzen müssen, diese Wehwehchen, diese Schäden zu beheben, um das Netz am Laufen zu halten. Aber, und das ist, glaube ich, auch für Augsburg-Ulm ganz wichtig, damit ist es bei weitem nicht getan, denn wir wollen ja mehr Fahrgäste mitnehmen. Mhm. Wir wollen ja noch immer mehr Menschen davon begeistern, mit der Bahn unterwegs zu sein. Und wir wollen auch noch mehr Güter auf die Schiene verlagern. Das heißt, wir brauchen auch ein Mehr an Kapazitäten, denn die Bestandsertüchtigung schafft uns keine zusätzlichen Spielräume. Insofern ist es natürlich auch wichtig, dass wir engagiert an den Ausbauprojekten dran sind. Und da ist die große Herausforderung natürlich die Überzeugungsarbeit bei der Trassenfindung, mhm. bei der Akzeptanz. Aber wem erzähle ich das?
Auf jeden Fall.
Bevor Sie zur DB Netz AG gekommen sind, waren Sie lange als Politiker tätig, 10 Jahre lang in der Landesregierung im österreichischen Bundesland Tirol und Sie waren auch für das Thema Mobilität zuständig. Österreich gilt ja neben der Schweiz in Europa für viele so als Vorbild in Sachen Schienenverkehr. Was machen denn unsere Nachbarn besser?
Manche Dinge sind leichter, würde ich, so fange ich gerne an. Österreich ist halt einfach auch viel kleiner. Und wenn man mein Heimatbundesland Tirol nimmt, da sind ja sehr viele Berge. Mhm. Das heißt, tatsächlich ist eine Trassenfindung und überhaupt die Verortung von der Möglichkeit Schienenverkehr sehr viel eingeschränkter. Da gibt es einfach nicht so viele Möglichkeiten, auch nicht so viel Angebot. Die 33.000 Kilometer, über 33.000 Kilometer, die in Deutschland sind, die erreicht natürlich Österreich bei weitem nicht, sondern ein Bruchteil davon. Und da ist es auch etwas einfacher, das in Schuss zu halten. Und das Zweite, was natürlich auch eine große Rolle spielt, ist, dass die österreichische Innenpolitik, egal welche Partei im Verkehrsressort tätig war, und das ist wirklich parteiübergreifend für alle, immer ein klares Bekenntnis zur Bahn abgelegt hat. Da gab es immer ganz große Rückendeckung, auch eine Staatsgarantie. Das macht das Arbeiten und das Instandhalten und diese komplexen Finanzierungsfragen natürlich sehr viel einfacher. Und was ich vorhin noch vergessen habe, Österreich ist klein. Österreich muss sich dann natürlich auch nach dem Angebot am Markt strecken. Das heißt, da gibt es nicht so viele Sonderwünsche. Man orientiert sich an dem, was technisch möglich zugelassen ist. Und das macht es manchmal auch einfacher, um Dinge voranzubringen, wenn man nicht immer eine extra Anfertigung sich wünscht.
Verstehe. Gehen wir mal mehr zum Thema Umwelt. Bahnfahren ist ja an sich eine klimafreundliche Methode. Für mehr Kapazitäten muss man mehr bauen. Bauen heißt trotzdem, man braucht Ressourcen, heißt man braucht Beton. Das bedeutet wieder CO2. Wie können wir hier irgendwo Treibhausemissionen einsparen?
Ja, die Bahn ist das älteste Elektromobil und abgesehen von der Elektromobilität, die die Bahn bietet, die ja jetzt wieder total en vogue ist, ist es auch das älteste Ridesharing-Modell, wenn man die modernen Wörter verwenden will, weil es ist gemeinsam unterwegs sein und Wege bündeln. Also insofern ist die Wirkung von Schienenverkehr immer positiv aufs Klima, positiver als wenn man mit dem Auto fährt. Aber wenn man gar nicht fahren würde, wäre es natürlich noch weniger Energie verbraucht. Das ist richtig. Aber das ist sozusagen in der Ökobilanz von den fahrenden Geschäften im Niederschlag. Also da freuen sich dann darüber unsere Schwestern, der Fernverkehr und die Regionalanbieter, die können dann erzählen, wir sind so klimafreundlich und helfen euch, aufs Auto zu verzichten. Fair. Wir haben die Aufgabe, als bauende Bahn, diese Wege, diese Schienen zu errichten. Und ja, da müssen wir bauen, ja, da müssen wir auch betonieren. Da versiegeln wir Flächen und beeinträchtigen oft auch Umwelt- und Naturräume. Das ist richtig. Aber wir trachten ganz massiv danach, auch hier besser und ökologisch verträglicher zu werden, wobei man da einfach auch dabei bleiben muss, das wird sich nie ganz ohne Eingriff erledigen lassen. Auch ein Bestandsausbau hat massive Eingriffe, braucht zusätzliche Ressourcen wie Boden oder eben auch Beton. Aber, und das ist die gute Nachricht, es gibt jetzt schon seit einiger Zeit massive Bemühungen, zum Beispiel auch Zement CO2-freundlicher zu gestalten. Mhm. Es gibt massive Bemühungen, Bodenaushub anders verwerten zu können, damit man das nicht nur deponieren muss, was man, wenn man einen Tunnel errichtet, ausgräbt. Es geht auch darum, dass wir die Recyclingquoten im Bahnbau erhöhen können. Da braucht es gemeinsame Bemühungen, wieder von Politik, von der Bahnbaubranche und natürlich von uns als dem großen Infrastrukturerrichter. Aber tatsächlich ist da einiges unterwegs, die Motivation hoch, die ja letztendlich auch daher kommt, dass das mittlerweile endlich bepreist wird und tatsächlich auch einen Mehrwert stiftet bei Bankenratings und Ähnlichem, je klimafreundlicher man agiert. Also der finanzielle Aspekt hat jetzt endlich ein Gewicht, auch wenn man klimafreundlicher unterwegs ist. Und das motiviert natürlich alle, auch die ehemaligen Zweifler dazu, da jetzt besser zu werden. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir, bis wir Augsburg-Ulm bauen, schon ganz viele tolle Alternativen haben und sehr viel ökologischer bauen können, als wir es heute noch tun.
Ja, und die hohe Motivation, die braucht man auch für die hohen Ziele, die man sich gesetzt hat. 55% weniger Emissionen bis 2030, bis 2040 sogar Klimaneutralität. Wie soll das gehen? Wie kann das funktionieren?
Ja, da muss man auch ehrlich sein. Die Klimaneutralität bedeutet, dass wir quasi von unseren Konzernschwestern sozusagen auch ein bisschen mit profitieren müssen, weil ich glaube, dass 2040 noch nicht alle Techniken umgestellt sind, dass man gänzlich energieautonom sozusagen ohne irgendwelche Ressourcen zu verbrauchen bauen kann. Das wird sich nicht ausgehen, aber selbstverständlich können wir auf der anderen Seite beitragen zu Energieproduktion oder eben zu CO2-Einsparungen, wie zum Beispiel eben mit Photovoltaik, wo die DB Energie uns stärker helfen kann. Wir können auch bei Bahnhöfen, kann man bis hin zum Aktivhaus sozusagen denken, wie wir die Bilanzen miteinander besser gestalten können. Und da, glaube ich, hat die DB AG, also der integrierte Konzern, sehr viele Möglichkeiten in den kommenden Jahren, ganz, ganz positive Effekte zu setzen, weil ja natürlich auch dieses große Unternehmen den Markt maßgeblich mitgestalten kann mit einer gezielten Nachfrage für solche Technologien.
Da möchten wir natürlich mit guten Beispielen vorangehen.
Ganz genau.
Unbedingt. Großprojekte im Bereich Infrastruktur, wozu ja auch unsere Bahnprojekte zählen, dauern ja oft unendlich lange. Müssen wir uns denn damit eigentlich abfinden oder geht das irgendwie auch schneller?
Es gibt Dinge, die man ganz bestimmt beschleunigen kann, aber bestimmte Dinge werden wir ausdiskutieren müssen. Ich war ja früher auch Umweltpolitikerin und immer auch in diesem Spagat zwischen Klimaschutz, Naturschutz, Umwelt, Verkehr. Und habe auch immer betont, dass man für so massive Eingriffe, wenn man so große Infrastrukturen errichtet, sich wohl überlegen muss, ist das die ökologischste, die verträglichste Variante. Also ich würde gut darauf achten wollen, auch in Zukunft, dass man im Dialog mit der Zivilgesellschaft, mit NGOs, mit Interessensvertretungen nicht überstürzt handelt. Aber auf der anderen Seite brauchen Behördenwege, brauchen Genehmigungsverfahren, brauchen Vorläufe wahnsinnig viel Zeit und auch die Phasen im Projektablauf kosten einiges. Und da bin ich sehr zuversichtlich, dass man zum Beispiel mit dem Partnerschaftsmodell Schiene, wo man mit den Auftragnehmern, also denen, die dann bauen, viel früher zusammenarbeitet, sehr komprimiert und schneller vorankommen kann. Weil da gibt es ja Abläufe, die sich sozusagen auch wiederholen, wo sehr viel Verzögerung entsteht, dadurch, dass man eigentlich hintereinander plant, statt gemeinsam. Und als eine, die daran glaubt, dass Kooperation immer die beste Strategie ist, glaube ich auch daran, dass man hier Mehrwerte stiften kann, wenn man sich von Anfang an zusammensetzt, genauso wie bei der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung. Wenn man schon von Anfang an die Bedürfnisse und die Sorgen mitnimmt, dann gibt es meistens weniger Widerstand, weil man es einfach schon eingebaut und eingeplant hat.
Auf jeden Fall. Sie haben den Spagat eben gerade schon angesprochen. Wir spüren das ja auch bei uns im Projekt, dass Bahnprojekte generell polarisieren. Für die einen kann es gar nicht schnell genug gehen, bis es dann umgesetzt ist und bis es losgeht. Und anderen wäre es lieber, wenn alles so bleibt, wie es ist. Wie wird man denn da beiden Seiten gerecht?
Ja, da muss man die richtige Balance finden. Das ist tatsächlich eine große Herausforderung. Ich habe die Erfahrung gemacht und ich glaube, das können auch viele Kolleginnen und Kollegen berichten, die in diesem Bereich arbeiten, dass es sehr wertvoll ist, wenn man die unterschiedlichen Interessen einander kennenlernen lässt. Also tatsächlich auch diejenigen, die es schneller haben wollen und diejenigen, die es gar nicht haben wollen, die einander begegnen lässt und gut hinhört, weil dann gibt es auch ein wechselseitiges Verständnis. Da habe ich aber momentan auch noch eine große Mission, wenn man so will. Mir geht es ganz stark darum, dass wir die Bevölkerungsgruppen, die dann mal profitieren werden, diejenigen, die sich wünschen, dass die Infrastruktur schneller und vor allem, dass sie umgesetzt wird, dass wir die besser hörbar machen. Wir haben heute in den Diskussionen, gerade auch in der medialen Darstellung, oft vor allem die kritischen Stimmen, die sehr viel Platz nehmen, sehr professionell organisiert sind, sehr professionell auftreten. Aber diejenigen, die das eigentlich wollen und die dann später mal davon profitieren werden, weil sie dann nicht mehr im Inland fliegen werden, wollen nicht mal mehr, weil alles so schnell und angenehm geht mit der Bahn, also gerade die jungen Generationen, aber oft auch Menschen, die gerade neu angekommen sind, die beteiligen sich, Zugewanderte beteiligen sich oft nicht in diesen Diskussionen und die müssen wir stärker hörbar machen, damit diese Balance gelingen kann, weil momentan könnte man manchmal den Eindruck gewinnen, es gibt nur die einen, die bauen wollen und die anderen, die das verhindern wollen. Und diejenigen, die dann die neue Infrastruktur nutzen wollen, die müssen wir auch in die Diskussion, in die öffentliche Debatte holen. Und dann gibt es mehr Verständnis dafür, dass diese Dinge notwendig sind und dann werden wir sie auch besser realisieren können.
Und das hörbar machen, können Sie schon verraten, wie Sie das gerne umsetzen wollen?
Ja, ich finde das eine Sache, die total gut ist, ist, dass ihr einen Podcast macht, weil es einfach ein Medium ist, das diese Menschen eher konsumieren. Aber auch bei Schülerinnen, Schülern, Studierenden merke ich, dass es man kommt nicht mehr durch mit Presseaussendung oder Tagesschau.
Ja.
Die Gen Z konsumiert einfach ganz anders Medien, informiert sich ganz anders. Und da haben wir von der DB Netz vor allem schon noch Potenzial, besser in den Dialog zu kommen. Die Kolleginnen im Südwesten haben zum Beispiel das Plan die Bahn, das es bei euch auf der Homepage gibt, in die Schulen getragen. Die haben ein Schulprojekt gemacht und haben Schulklassen eingeladen, ein Planspiel zu machen. Und ich durfte letzte Woche die Sieger auszeichnen. Die Kids waren begeistert, haben gesagt, sie würden das wieder machen. Sie haben gesagt, gibt es einen zweiten Teil? Und so können wir unsere Kundinnen und Kunden von morgen auch heranführen, ihnen beibringen, wie schwierig der Interessenausgleich ist, aber sie auch dafür motivieren, sich einzusetzen für die Bahn und vielleicht mal irgendwann bei uns zu arbeiten.
Sehr schön.
Und um auf die jüngere Zielgruppe abzuzielen, wir verweisen auch gerne auf unser Trassenplanungsspiel auf unserer Homepage und wir haben auch für die sehr junge Zielgruppe haben wir unser Pixie-Buch.
Ja, stimmt, euer Pixie-Buch habe ich auch schon gesehen. Genau, solche Dinge, davon brauchen wir mehr.
Super.
Also ihr seid da eh super unterwegs, aber es gibt unterschiedliche Initiativen und ich finde, wir sollten da gut voneinander lernen, weil da braucht man eine richtige Stimmungswelle.
Ja, cool. Sind wir dran.
Ja. So, Frau Willippe, ich hätte noch drei Begriffe für Sie, wo ich einfach auf drei spontane Antworten hoffen würde. Wir fangen einfach mal an, was Ihnen dazu einfällt. Das erste Begriff wäre digitale Schiene.
Eine Initiative mit wahnsinnig viel Potenzial, aber auch ganz großen Herausforderungen, weil das Umstellen von Kabeln auf Funk für alle eine ganz große Herausforderung ist. Und ich glaube aber fest daran, dass das genauso gut gelingen wird, wie die Digitalisierung der Gesellschaft gelungen ist. Ich komme ja noch aus einer Generation ohne Computer und Handy. Das hat mich so erwischt, mit 15, 16 ist das so losgegangen. Da hatten wir uns nicht vorstellen können, was jetzt Realität ist, wie gut das funktioniert. Die Digitalisierung wird kommen und sie wird uns ganz viel Möglichkeiten bieten und Kapazitäten bieten. Aber das ist auch noch ein dickes Brett.
Aber Herausforderungen stellen wir uns gerne.
Ja, selbstverständlich.
Okay, nächster Begriff. Grünes Bauen.
Das ist ein ganz zentrales Anliegen meiner Arbeit bei der DB Netz. eben weil aus der Umweltverantwortung, Umwelt- und Verkehrsverantwortung kommend und ich weiß, dass es möglich ist, Infrastrukturen ökologisch zu errichten und ich weiß auch, dass es notwendig ist, es genau so zu machen.
Und der letzte Begriff, mechanisches Stellwerk.
Habe ich schon besuchen dürfen, so richtig mit Kurbel und so. Ja. Und es ist tatsächlich sehr spannend, dass in unserem Stellwerkstor sozusagen alles vorhanden ist, vom Kurbelstellwerk, so das Kurbeltelefon, bis hin zum digitalen Stellwerk, das mehr oder weniger das Smartphone ist. Ich glaube, so können Sie es Nicht-Bahnerinnen ganz gut vorstellen, wie weit die Range an Material ist, das da im deutschen Schienennetz noch arbeitet, sehr gut arbeitet, aber eben auch von unseren Fachleuten gewartet werden muss. Und das ist schon auch eine große Herausforderung, alle Details von Anfang bis Ende oder bis jetzt hierhin, bis zu den digitalen Stellwerken zu beherrschen.
Das stimmt.
Hat sich gelohnt, unseren Besuch, würde ich sagen.
Voll.
Schön, mal Insights aus der Vorstandsebene direkt zu bekommen. Ganz lieben Dank dafür.
Vielen Dank für euren Besuch und alles Gute weiterhin. Viel Erfolg mit dem Podcast und danke, dass ihr das so kreativ macht.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Andrea.
Tschüss, Theresa.
Das war ein Podcast vom Bahnprojekt Ulm-Augsburg. Moderation Andrea Morgenstern und Theresa Wiesmeier. Ton und Technik Jakob Neumann.